NDR Info. Redezeit.
Guten Abend, ich bin Andreas Kuhnt. Heute das Thema in Ihrer Redezeit. Nicht mein Feminismus, läuft die MeToo-Debatte aus dem Ruder. Die kostenlose Telefonnummer zum Mitreden ist die 08000 441777. Wir beschäftigen uns nochmal mit der MeToo-Debatte, von der wir glauben, dass sie möglicherweise ein bisschen aus dem Ruder läuft. Vor allen Dingen nach den letzten Debattenbeiträgen aus Frankreich. Wir sagen, nicht mein Feminismus, läuft die MeToo-Debatte aus dem Ruder. Die französische Filmschauspielerin Catherine Deneuve, die sorgte ja vor einigen Tagen für Aufhorchen, für Kopfschütteln, für Kritik. Von einer Kampagne der Denunziation hatte sie in einem öffentlichen Aufruf gemeinsam mit vielen anderen Unterzeichnerinnen, darunter Künstlerinnen, Wissenschaftlerinnen, Autorinnen gesprochen. Die aktuelle Debatte, die neue Offenheit, die ja häufig mit diesem Schlagwort MeToo überschrieben wird, die bekam einen völlig neuen Aspekt. Zwischenzeitlich hat sich die sogenannte Grande Dame des französischen Films zwar bei den Opfern sexueller Gewalt entschuldigt, an ihrer grundsätzlichen Kritik der sogenannten MeToo-Debatte hält sie aber fest. Neuer Stoff für eine Kontroverse auch bei uns in Deutschland. Richtig, wichtig oder übertreiben wir es gerade?
Also ich finde das eine wichtige Debatte auf jeden Fall, aber man kann es halt auch übertreiben. Ich glaube, das war zu den Golden Globes, da hatten halt alle schwarz an und da war Ex-Germany's Next Topmodel Barbara und die hatte eine andere Farbe an und wurde deswegen kritisiert und das finde ich halt jetzt übertrieben.
Ich finde, die Debatte ist richtig, aber es wird auch vielleicht zu viel draus gemacht, denn manche Leute haben das ja auch ausgenutzt. Die sind ja auch dadurch weitergekommen, weil es so war, ne? Das muss auch jeder für sich selber wissen, was er zulässt und was er nicht zulässt. Ne?
Frauen haben ja auch ihre eigene Meinung. Sicherlich gibt es die eine oder andere Situation, wo ein Nein vielleicht nicht reicht. Aber im Großen und Ganzen, glaube ich, ist es nicht immer nur Schuld des Mannes, sondern die Frauen wissen ganz genau, wie weit sie gehen und wie weit sie nicht gehen. Und viele in dem Bereich, die halt irgendwas erreichen wollen, glaube ich, nehmen das auch in Kauf und springen jetzt ganz easy mal auf diesen Zug auf.
Es ist die Grenze fließend. Ich kann mir vorstellen, dass wir dann vielleicht irgendwann amerikanische Verhältnisse haben, dass manche Menschen nicht mehr allein mit einer Frau essen gehen, weil sie irgendwas befürchten. Es ist eben auch wichtig, sich über Grenzen zu unterhalten. Wo fängt Belästigung an und wo hört die Vorstufe auf?
Ich finde, da hätten Frauen schon viel eher was sagen müssen. Dass es auch in Firmen solche Übergriffe gibt, dass eben Frauen von ihren Chefs oder so belästigt werden.
Weil es muss irgendwie an die Öffentlichkeit und auch wenn es eben halt nach 30 Jahren ist, wenn es wirklich stimmt, finde ich, muss es an die Öffentlichkeit.
Und dass es immer öffentlich gemacht wird und nicht mehr so hingenommen wird, das finde ich schon total richtig.
Trotzdem die Frage heute, nicht mein Feminismus, läuft die sogenannte MeToo-Debatte aus dem Ruder, vor allen Dingen nach den Stellungnahmen aus Frankreich von Catherine Deneuve und ihren Mitstreiterinnen. Wir wollen das heute mit Ihnen diskutieren, ganz offen. Und wenn Sie Lust haben, mitzudiskutieren, dann rufen Sie uns an, kostenlos über die 08000 441777 und dann können Sie diskutieren mit uns und unseren Expertinnen hier im Studio und unserem Experten. Dr. Svenja Flasspöhler ist Chefredakteurin des Philosophie-Magazins. Sie hat selber in der aktuellen Ausgabe einen Artikel zum Thema geschrieben. Guten Abend, Frau Dr. Flasspöhler.
Guten Abend, Herr Kuhnt.
Fassen Sie uns Ihren Artikel mal kurz zusammen. Wie ist Ihre Meinung zum Thema?
Ja, ich finde den Vorstoß von Catherine Deneuve vollkommen richtig und sehr begrüßenswert, gerade weil er einfach jetzt nochmal einen ganz, ganz anderen Aspekt in die Debatte einwirft und einfach die fundamentale Schwierigkeit dieser Bewegung MeToo offenbart, die ja darin liegt, dass sie einfach tatsächlich denunziatorisch ist. Sie ist grob verallgemeinernd, das, was schon klar wird an dem Label MeToo, also was denn ich auch, wurde mir ans Knie gefasst, wurde mir das Wort Dirndl entgegengeschleudert oder wurde ich vergewaltigt. Das sind sehr, sehr unterschiedliche Fälle. Vor allem finde ich aber, dass hier eigentlich eine ganz, ganz alte Begehrensökonomie, ein ganz altes Bild von Weiblichkeit reaktiviert wird in dieser Debatte. Nämlich das Bild, dass die Frau sich eigentlich nicht wehren kann, dass sie eigentlich auch immer nur reagieren kann auf ein männliches Begehren, dass sie selber gar nicht so richtig ein eigenes Begehren hat, dass sie in eigentümlicher Weise in Passivität verharrt, was ja der Fall ist, ja, weil MeToo zeichnet sich ja dadurch aus, dass es nicht nur um Fälle, bei weitem nicht nur um Fälle geht, wo Frauen wirklich keine Möglichkeit hatten zu handeln. Mhm. Es geht nicht nur um Vergewaltigung und um Nötigung, sondern es geht auch und insbesondere um Belästigung, um Situationen, wo man sich irgendwie bedrängt fühlt. Und da frage ich mich, warum wehren sich die Frauen nicht konkret in der Situation, anstatt sich hinterher an eine Öffentlichkeit zu wenden und diese quasi als Richter zu missbrauchen? Mich erinnert das wirklich an Situationen früher auf dem Schulhof, wenn man geärgert wurde und dann anstatt das da selber zu regeln, konkret zu regeln, geht man zum Lehrer und sagt, der hat mich jetzt aber geärgert. Und das finde ich wirklich, da macht man sich als Frau zum Kind.
Können Sie aber nicht verstehen, dass da möglicherweise physischer, vielleicht sogar psychischer Druck dann entsteht auf die einzelnen Damen die oder Frauen, die sich jetzt geäußert haben, dass sie wirklich gesagt haben, ich war in einer Ausnahmesituation, ich konnte mich gar nicht wehren?
Ja, das ist eben genau der Punkt. Ja, natürlich ist das nicht einfach. Und natürlich ist es auch nicht einfach, einen Chef, ich sag jetzt mal, zu enttäuschen, ihm nicht zu gefallen und so weiter oder sich auch eine Chance entgehen zu lassen. Das ist alles beileibe nicht einfach. Aber so ist die Welt. Ja, also sich eine Welt zu imaginieren, wo es das nicht gibt und wo es keine Verletzung gibt und keine Beleidigung und keine Belästigung, das ist letzten Endes eine Welt, in der ich auch gar nicht leben will, weil das wäre im Grunde eine höchst unfreie Welt.
Stefanie Lohaus ist geschäftsführende Redakteurin von Missy Magazine. Schönen guten Abend, Frau Lohaus.
Guten Abend.
Diese Welt, die da gerade beschrieben worden ist, können Sie in der leben, wollen Sie in der leben oder können wir die verändern?
Ich glaube, dass Frau Flasspöhler von dieser immer also utopischen Welt, die es ja wahrscheinlich so auch nie geben wird, das wäre unwahrscheinlich, sich falsche Vorstellungen macht. Also ich denke, das, was wir hier gerade verhandeln, ich finde das höchst spannend. Ich sehe diese Debatte auch gar nicht so in diese Richtung abdriften, wie Frau Flasspöhler das beschreibt. Ich sehe eine vielstimmige Debatte, eine relativ differenzierte Debatte, in der auch verschiedene Stimmen, auch verschiedene feministische Stimmen zu Wort kommen. Und eigentlich das, was sie jetzt beschreibt, ist für mich so ein bisschen der Feminismus ja, aus den 70ern, der da noch sehr, sehr viel stärker in Männer-Frauen-Gegensätzen gesprochen hat. Und ich wünsche mir auf jeden Fall eine Welt, in der es nicht nötig ist, dass ich mich wehren muss, weil eben der allgemeine Respekt gegeneinander und eine Möglichkeit der Kommunikation auch über Sexualität und über Begehren möglich ist, dass das ist sozusagen die Welt, in der ich leben möchte. Und ich kann mir eigentlich gar nicht vorstellen, dass das zu mehr Unfreiheit führen soll. Ich glaube eben, wir müssen mehr reden sozusagen und im Endeffekt werden wir alle dadurch freier werden und zufriedener werden.
Sie haben da gerade einen veralteten Feminismus unterstellt. Wie sieht denn der aktuelle Feminismus aus Ihrer Sicht aus und welche Vorteile hat der?
Ja, ich finde nicht alles veraltet aus diesem alten Feminismus, aber eben was mir schon auch jetzt zum Beispiel in der Gründungsphase von Missy oder als ich mich, wenn ich mich mit radikal-feministischen Texten aus der Zeit auseinandersetze, da gibt es tatsächlich eben sehr oft diesen Gegensatz der Frauen gegen die Männer. Und auch der hat ja nicht dazu geführt, das muss man ja sagen, ja, wir haben ja, es ist ja sehr, sehr viel passiert, das Sexualstrafrecht wurde mehrfach verschärft, es gibt Antidiskriminierungsstellen, Gleichstellungsstellen und so weiter und so fort. Und es ist ja eben genau das nicht passiert, dass es so eine Art Geschlechterkampf oder Geschlechterkrieg gibt. Also genau diese Art von Feminismus hat zu diesen ganzen Fortschritten geführt, die ich zumindest sehe. Ja. Und jetzt, finde ich, können wir auch wieder einen Schritt weitergehen und auch nochmal vielleicht anders über Gewalt, über Geschlechterrollen und so weiter reden. Und ich glaube, da würde ich mich Frau Flasspöhler wieder annähern, sozusagen stärker an der Dekonstruktion dieser Vorstellung, die aber eben leider auch vielerorts immer noch vorherrschen, arbeiten.
Ich möchte jetzt erst noch mal Benjamin Mark zu Wort kommen lassen. Frau Flasspöhler, Sie wollten gerade was erwidern, aber Benjamin Mark ist Autor und Spiegel Online-Redakteur. Auch Ihnen erstmal guten Namen, Herr Mark.
Guten Abend.
Welche Erfahrungen haben Sie denn jetzt gerade in den letzten Monaten gemacht? Sie haben sich viel mit dem Thema beschäftigt und sind wahrscheinlich auch besonders sensibilisiert, wenn Sie jetzt auf Frauen treffen, mit Frauen ins Gespräch kommen, wenn Sie mit Kolleginnen und Kollegen reden. Wie hat sich da irgendwas verändert? Sind die Menschen sensibler geworden, reflektierter geworden?
Das ist eine interessante Frage. Für mich privat ist es, glaube ich, nicht so von Bedeutung. Ich bin seit 18 Jahren mit meiner Frau zusammen, seit 9 Jahren verheiratet, damit aus diesem Spiel so ein bisschen raus. Natürlich ist es so, dass ich selbst durch diese Debatte sehr stark sensibilisiert wurde für diese Problematik am Anfang, als MeToo aufkam und ich merkte, wie viele Menschen in meinem Bekanntenkreis, wie viele Freundinnen, Kolleginnen und so weiter sich da gemeldet haben, gesagt haben, mir ist das auch passiert. Das hat mich im ersten Moment, nennen Sie mich naiv oder sogar ignorant, ein bisschen erschrocken und deshalb bin ich auch sehr froh, dass dieser MeToo-Begriff eben sehr, sehr weit gefasst ist, dass dazu jetzt über die lange Zeit eben sehr, sehr viele sehr unterschiedliche Stimmen zu Wort gekommen sind, weil wir eben da auch merken, wie komplex das Problem ist oder wie komplex das Verhältnis der Geschlechter in diesem Fall ist.
Wenn Sie jetzt aber sozusagen Ihren Kollegenkreis oder auch Ihren Bekanntenkreis mal so beobachten, achten Sie da mittlerweile mehr auf Gespräche, die zwischen Männern und Frauen, Frauen und Männern stattfinden? Oder ist das im Grunde so, dass Sie das sozusagen gar nicht weiter reflektieren in Ihrem Umfeld, sondern dass das mehr ein berufliches Thema für Sie ist und bleibt?
Da ich zu Hause zwei Kinder habe, sehr viel Zeit mit denen verbringe und ansonsten auf der Arbeit bin. Auf der Arbeit ist eben so, ist, dass dort gar keine Zeit ist, auf diese Art miteinander zu kommunizieren. Wir reden eben professionell miteinander und zum professionellen Umgang gehört eben für mich auch ein respektvoller Umgang. Insofern bin ich so im Alltag noch nicht der Sache begegnet. Wohl aber eben bei der Arbeit, wenn man Debattenbeiträge schreibt und so weiter, dann gibt es doch sehr, sehr viele Kommentare eben, die Angst darum haben, wie geht es mit dem Flirten weiter, ist die Sexualität zu Ende und wohin soll das alles führen? Ich finde mittlerweile, ich habe sehr, sehr viele Positionen dazu gehört, sehr, sehr viel dazu gelesen und finde mittlerweile ist eigentlich ganz gut, wie viele Positionen es auch dazu gibt. Ich habe mittlerweile meine ganz persönliche Position ein bisschen zurückgestellt und finde es eigentlich sehr, sehr gut, eben wie breit diese Debatte geführt wird. Und ich glaube tatsächlich, dass jede Wortmeldung dazu hilft, der Allgemeinheit und eben auch mir den eigenen Standpunkt zu schärfen.
Unser Thema heute in der Redezeit, nicht mein Feminismus, läuft die MeToo-Debatte aus dem Ruder? Sind wir da übersensibilisiert oder lassen wir tatsächlich zu Recht alle Meinungen zu und diskutieren sie auch ganz offen und weitreichend? Das wollen wir auch mit Ihnen diskutieren. 08000 44 1777 ist die kostenlose Servicetelefonnummer. 08000 44 1777. Es geht um MeToo, die Debatte, die ja seit vielen Monaten läuft, jetzt nochmal angereichert wurde durch Stellungnahme aus Frankreich von Catherine Deneuve und einigen ihrer Mitunterzeichner. Mitstreiterinnen. Wir wollen das, wie gesagt, mit Ihnen auch diskutieren heute hier in der Redezeit 08000 44 1777. Das ist die Nummer. Vielleicht haben Sie eigene Beobachtungen gemacht, eigene Erfahrungen gemacht. Vielleicht stellen Sie aber auch bei sich einen Sinneswandel fest, einen Verhaltenswandel. Das wollen wir gerne alles heute mit Ihnen besprechen. Hans Krüger aus Osnabrück ist am Telefon. Guten Abend, Herr Krüger.
Guten Abend und auch einen guten Abend an die Gäste, die bei Ihnen im Studio sind. Ich finde es, ich bin inzwischen aus dem Berufsleben raus. 65, da wird man eh als insgesamt ein bisschen ruhiger. Und ich finde es sehr gut, dass diese ganze Diskussion jetzt auch zumindest noch von verschiedenen anderen Seiten beleuchtet wird mit dem Brief von der Catherine Deneuve. Ich will mal auf ein oder zwei Dinge abheben. Das eine ist, es ging ja wohl, ich habe jetzt im Gesichtspunkt diese ganze Thematik dieses Showgeschäfts und dieser Besetzungscouch und kam ja sehr, sehr viele daraus. Und da sage ich eigentlich all den Frauen, was soll das? Ja, wenn sie zu irgendeinem Zeitpunkt, wo sie sich um irgendeine Stelle bewerben, um einen Job, um eine Rolle bewerben, dort unangemessen angegangen sind, dann sollen sie doch einfach zu diesem Zeitpunkt den Mut und das Rückgrat haben, nein, das mache ich nicht. Unter diesen Bedingungen gehe ich in keine Stelle. Ich habe meinen Beruf im technischen Bereich gelernt. Ich habe Industrieanlagen gebaut. Also wenn ich mich um eine Stelle beworben habe, gab es so eine Thematik überhaupt nicht. Ja, und wenn es unangemessen wäre, hätte ich da auch nicht gearbeitet. Oder auch wenn ein Regisseur beim Set oder so jemand anbrüllt oder sowas, dann muss man eben sagen, gut, dann mache ich es eben nicht. Auf der anderen Seite haben, glaube ich, auch Regisseure, der Werner Herzog weiß ein Lied zu singen vom, wie heißt er denn da? Diesen genialen Schauspieler, der immer so wunderbar ausgerastet ist.
Klaus Kinski,
ja. Boah, also den musste man aushalten. Gut, okay, die haben gesagt, nein, wir wollen das irgendwie zusammen durchziehen. Das ist ein Kunstprojekt, okay. Aber wie gesagt, wenn man das irgendwie nicht will, dann muss man zu dem Zeitpunkt sagen, das mache ich nicht. Mhm. Und wenn die Frauen untereinander alle solidarisch sind, dann hätte keiner von denen, den sie auch jetzt vorwerfen, hätte sie sexuell belästigt, jemals einen Film zustande gebracht, weil er hätte nämlich gar keine Schauspielerin gekriegt bei der ganzen Angelegenheit. Und wie gesagt, rechtzeitig irgendwie mal den Mund auftun und nicht nach 20 oder 30 sagen, fällt einem plötzlich ein, dass das nicht angemessen war. Und ich glaube, auf diese Weise erweisen diese Personen, die jetzt meinen, sie müssten sich damit in die Öffentlichkeit bringen, all denen, die wirklich sexuell belästigt, unangemessen belästigt sind oder gar schwer angegangen sind, wirklich ein Bärendienst. Ein letzten Punkt vielleicht noch. Es gibt natürlich auch Situationen, da gehört das nun wirklich nicht hin. Ich glaube, eine schwedische Außenministerin hat gesagt, die waren beim Staatsbankett und plötzlich fühlt sie unter dem Tisch die Hand des neben ihr sitzenden ausländischen Außenministers auf ihrem Knie. Ja. Also da wäre ich natürlich schon an ihrer Stelle aufgestanden, hätte ihr einen runtergehauen und gesagt, hören Sie mal, sind Sie noch bei Trost? Ja. Es sind so Dinge, aber wie gesagt, wenn man auch in einem Milieu ist, wo man sagt, es gehört eigentlich zu meinem Geschäft gut auszusehen, gucken Sie sich an, was auf diesen Fotos, kriegen Sie auch mal zwangsläufig mit, selbst wenn man das nicht im Mittelpunkt steht, wenn irgendwo ein roter Teppich ist, wie da manche Frauen auftreten, die sind in Wirklichkeit halt nackt, produzieren sich auf eine Weise. Ich weiß nicht, gut, wenn das alles dazugehört, dann muss man das ein bisschen anders bewerten. Ja, okay.
Sie sind auf einem Kurs mit Svenja Flassbühler, Herr Krüger. Die hat ja im Grunde vorhin das Ähnliche gesagt. Aber wir fragen jetzt mal Stefanie Lohaus, was wir gerade gehört haben. Können Sie diese Meinung nachvollziehen, wenn manche Menschen, nicht nur Männer, sagen, ja, also ich meine, man kann in diesem System sich ja durchaus auch mal wehren und man kann eben auch diesen Gegebenheiten, die da möglicherweise von einem abverlangt wird, rechtzeitig einen Riegel vorschieben? Oder glauben Sie, dass tatsächlich, wenn jemand Karriere machen will, zum Beispiel im Filmbusiness, dann muss er es machen, weil sonst wird er nichts und er hat gar keine Chance, sich sozusagen da abzugrenzen.
Ich würde Sie bitten, vielleicht auch nochmal die Erfahrungsberichte nachzulesen, die veröffentlicht wurden, weil da wird sehr, sehr deutlich, dass sich die Frauen mehrfach gewehrt haben, eigentlich durch die Bank. Und das wird auch in fast allen Geschichten, die wir da gelesen haben, eben deutlich, verbal, teilweise auch körperlich und so weiter, dass sie Nein gesagt haben, dass sie sich aber eben in dieser Situation aus.
Also gab es körperliche Gewalt in dem Moment regelrecht dann auch?
Ja, also zum Teil körperliche Gewalt, ja natürlich, ja. Und ich glaube, es ist sehr schade, dass wir nicht wie beim letzten Mal auch nochmal eine Expertin für sexualisierte Gewalt dabei haben, zum Beispiel als eine Frauenberatungsstelle, weil es eben in diesen Situationen bestimmte psychische auch Mechanismen gibt, die da einsetzen, die unter Umständen dazu führen, dass eben diese Möglichkeit einfach nicht besteht. Und diese Argumentationsweise, die Frauen seien selber schuld, weil sie sich eben nicht genug gewehrt haben, da gibt es sozusagen auch einen Begriff für Victim Blaming, sagt man das, also Täter-Opfer-Umkehr. Das macht die Gesellschaft sehr gerne, auch in Bezug auf andere Formen von Gewalt, zu sagen, du bist ja eben selbst schuld, also das Opfer wird sozusagen schuldig gesprochen, weil es sich eben nicht entsprechend verhalten hat, sich nicht entsprechend angezogen hat. Also aufreizend angezogen hat und so weiter. Und das wiederum ist eben Teil einer patriarchalen Kultur, würde ich sagen, in der es eben auch sehr viel mit Mythen von Sexualität zu tun hat. Also das ist das, was mir dazu einfällt.
Svenja Flassbühler, wenn ich Sie richtig verstanden habe, glauben Sie nicht mehr, dass wir in so einer patriarchalen Kultur leben, sondern dass sich da schon in den letzten Jahren einiges Positives verändert hat?
Naja, erstmal ist ja das Patriarchat jetzt mal rein rechtlich gesehen, das ist definitiv zu Ende. Natürlich
rechtlich gesehen, aber gesellschaftlich möglicherweise
gesehen,
nicht. Ne?
Rechtlich gesehen ist es zu Ende. Es ist aber, ich habe es ja eingangs gesagt, natürlich so, dass wir sehr alte patriarchale Bilder, also Bilder von Weiblichkeit und Männlichkeit immer noch in uns tragen. Insofern denke ich, ist diese Zeit noch nicht gänzlich überstanden, wenn man so will. Ich will mal kurz eingehen auf diesen Claim selbst schuld. Also ich würde natürlich nie sagen, eine Frau, die einen Minirock anzieht, ist selber schuld, wenn sie vergewaltigt wird. Ja, das ist natürlich vollkommener Blödsinn.
Ich glaube, da sind wir uns einig. Ja.
Da sind wir uns, glaube ich, alle einig. Jetzt nochmal zu Frau Lohaus. Klar gibt es Situationen, wo Frauen sich wehren, ja, auch körperlich wehren und dann überwältigt werden. Das ist natürlich eine Vergewaltigung, das ist eine Nötigung und wenn so etwas vorliegt, muss das selbstverständlich rechtlich verfolgt werden. Ja. Das Problem jetzt bei dieser MeToo-Debatte ist ja erstens, dass die Fälle, jetzt mal, nehmen wir mal Dieter Wedel, ja, das ist der Fall, der mir da als erstes einfällt, also das ist ja der deutsche Harvey Weinstein, den jetzt das Zeitmagazin auserkoren hat und Frauen haben sich ja direkt da auch vor den Karren spannen lassen quasi. Da ist es doch so, dass wir einfach gar nicht wissen.
Das war auch eine Unterstellung, dass sie sich haben von Karren spannen lassen.
Ja, ich will damit nur sagen, so selbstbestimmt sind die Frauen nicht, die sich dazu Wort melden. Es mag sie geben, aber in diesem Fall muss man es zumindest mal in Erwägung ziehen, dass das für die Zeit natürlich ein Wahnsinns-Coup war. Ja? Und da ist es doch einfach so, Niemand weiß, was da abgelaufen ist in diesem Zimmer. Niemand weiß es. Es haben drei Frauen behauptet, man weiß es nicht. Der Herr Wedel behauptet das Gegenteil. Das ist schon mal das erste Problem. Ja, dass man jetzt diese Aussagen für bare Münze nimmt, das ist einfach eine Vorverurteilung. Und das hat mit einem Rechtsstaat erstmal so überhaupt nichts zu tun. Und dann muss man doch aber auch sagen, dass es selbstverständlich sehr viele Situationen gibt, die jetzt auch bei MeToo geschildert wurden. Und dazu würde ich sogar auch diesen Dieter Wedel-Fall in einigen Teilen zählen, ja, wo man sagen kann, die Frau ist natürlich nicht selbst schuld, wenn sie vergewaltigt wird, aber sie begibt sich einfach wissentlich in bestimmte Situationen hinein. Ja. Also wenn mir jemand sagen würde, kommen Sie mal zum Vorstellungsgespräch auf mein Hotelzimmer, also ich würde es einfach nicht machen. Ja. Und wenn mir dann noch jemand im Bademantel aufmacht, dann würde ich da nicht reingehen. Und wenn man da sagt, ja, aber die Frauen werden ja in diesem System, sonst kriegen sie ja die Stelle nicht, da stimme ich meinem Vorredner wirklich zu, da muss man einfach sagen, Entschuldigung, da hat man eine Möglichkeit zu handeln. Und letzten Endes sind Frauen, die das nicht tun, Teil des Systems. Sie stabilisieren ein System, sie tolerieren ein System. Und das dann hinterher, die eigene Passivität den Männern in die Schuhe zu schieben, das finde ich schon ein bisschen perfide.
Unser Thema heute in der Redezeit, nicht mein Feminismus, läuft die MeToo-Debatte aus dem Ruder, wollen wir gerne auch mit Ihnen diskutieren. Gebt nochmal die kostenlose Servicetelefonnummer bekannt, 08000 44 1777 am Telefon Thomas Weber aus Göttingen, guten Abend.
Guten Abend Ihnen allen. Ich habe gerade erhöhte Temperatur.
Ui.
Frau Dr. Svenja Flassbühler, ich bin wirklich fassungslos mal wieder. So ist die Welt. Darin kumuliert das ja eigentlich, was Sie sagen. Wir reden hier über Missstände. Ne? Es ist halt irgendwie, es gibt halt Missstände, da muss es dann Opfer geben. Und die Frau, die sich dort der Bademantel öffnende Tür da hineinbegibt, das sind dann schon wirklich besondere und extreme Situationen. Und ob man da reingeht oder nicht, es könnte ja auch sein, dass da was Besonderes ist und man kennt, der ist ein bisschen schrullig. Wissen Sie, dieses Kaprizieren auf Einzelfälle, das hilft uns nicht weiter. Wir reden hier, wenn man das so sagt, so ist die Welt. Das ist ein Fatalismus der Machtverhältnisse. Und Opfer, das kann nicht sein. Opfer sind niemals schuld. Und ich werde mich jetzt mal hier ein bisschen outen. Ich muss auch sagen, MeToo, denn es gibt ja auch übergriffige Schwule. Ich habe auch einige Dinge erlebt und ich habe mich gewehrt. Nur ich habe damit wirklich Wochen und Monate lang noch zu tun gehabt. Das lässt einen psychisch nicht so leicht los, wenn man so einen Übergriff erlebt hat. Und dann hinzugehen, zu sagen, man hätte sich zu wehren und man hätte solche Situationen zu meiden. Ich kenne auch solche Worte wie, ja, Frauen, die nachts durch den Park gehen, nicht wahr? So darf man solche Diskussionen einfach nicht führen. Das ist unglaublich. MeToo sind sämtlich Leute, die irgendwie Übergriffe erlebt haben in den verschiedensten Formen, in den schwächsten bis zu den allerschlimmsten Formen. Das hier unfraglich auch für alle Gäste dort in ihrem Studio, dass niemand das gut heißt, wenn es zum Schlimmsten kommt, das ist schon klar. Aber trotzdem auch die kleinen Übergriffe und die Machtverhältnisse, dann zu sagen, ich verzichte halt irgendwie auf dies und jenes, weil da ist halt ein Mann, der ist in der Position, da muss ich mich fügen und wenn ich mich nicht füge, dann komme ich in Nachteil. Das ist doch beklagenswert, da kann man doch nicht sagen, die Frauen
natürlich
sind schuld.
Natürlich ist das beklagenswert. Also, natürlich ist das beklagenswert, aber wissen Sie, wo wäre denn ein, wenn das alles jetzt mal stimmt, ja, wo wäre denn ein Dieter Wedel, wenn einfach alle Frauen gesagt hätten, ich sag's jetzt mal so drastisch, fuck you, ja, dann hätte der einfach mal ein ordentliches Rollenproblem gehabt. Das Problem ist aber, dass es niemand tut, dass alle dieses System mit stabilisieren und das finde ich wirklich beklagenswert.
Aber Frau Flassbühler, das liegt ja auch daran, dass über diese Thematik nie gesprochen wurde, weil sie sehr scham- und tabubehaftet ist. Und jetzt reden wir endlich darüber, dank auch Hashtag MeToo oder dank Hashtag Aufschrei und so weiter. Und wie stellen Sie sich diese Form von Solidarisierung vor? Also ich frage mich da ein bisschen, was sind Ihre Vorstellungen, wie das in den letzten Jahren, Jahrzehnten funktioniert hat oder wie wir auch weiterkommen sollen, weil wir müssen ja reden und
genau,
wir brauchen
also
ja genau diese
genau,
Debatten.
Da wollte ich sowieso noch mal drauf zu sprechen kommen, mehr reden, das war ja auch das, was Sie am Anfang gesagt haben. Zunächst mal, wenn MeToo den Effekt haben sollte, dass Frauen sich durch diese Schilderungen der verschiedensten Situationen ihrer eigenen Handlungsoptionen jetzt bewusst werden, wenn sie sich bewusst werden, dass sie sich eigentlich in ihrer doch, muss ich sagen, zum Teil erschreckenden Passivität an einem sehr alten Weiblichkeitsbild eigentlich orientieren und dieses Weiblichkeitsbild bestätigen. Wenn das der Effekt ist, dann bin ich wirklich froh, ja, wenn das der Effekt ist. Wenn aber der Effekt ist, dass wir hier ein Yes-Means-Yes-Gesetz einführen, wie in Kalifornien oder nach dem starken Staat rufen, dann muss ich sagen, in dieser Gesellschaft möchte zumindest ich nicht leben. Ich bin auch dafür, ganz kurz noch, ich bin auch dafür, dass wir mehr reden. Sie haben eingangs gesagt, wir müssen mehr reden und das hat jetzt ja nichts zu tun mit einem Feminismus der 70er Jahre, wo die Frauen gegen die Männer und wo es so eine Verhärtung gibt. Doch, genau das erleben wir doch. Indem eben nicht die Frauen mit den Männern reden, sondern über die Öffentlichkeit, also sozusagen zur Öffentlichkeit über die Männer reden, gibt es genau diese Verhärtung, die in keiner Weise fortschrittlich ist, sondern die total regressiv ist.
Also Moment, jetzt möchte ich mich nochmal einmischen. Also wenn ich das richtig verstanden habe, Frau Flassbüller, plädieren Sie für eine offene Transparenz im täglichen Leben, über die dann eben auch traditionelle Bilder möglicherweise mittelfristig aufgebrochen werden können oder in einer Form gelebt werden können, die dann für beide Seiten tragbar sind, erträglich sind, vielleicht
nicht
sogar positiv,
lustvoll, genau.
Ja, genau, lustvoll sind. Das ist natürlich ein hehrer Anspruch, den wir, glaube ich, alle unterschreiben würden. Benjamin Marx, Sie wollten aus
genau,
Ihrer Sicht und aus Ihrer Recherche noch was berichten, ja?
Oder? Meine Recherche, aus meiner Wahrnehmung, die Frauen, die noch vor einiger, also man muss dazu sagen, diese MeToo-Sache ist natürlich auch ein wahnsinniger Glücksfall, weil da Journalisten monatelang recherchiert haben, ganz viele Frauen auf einmal vorgetreten sind, was Weinstein angeht und gesagt haben, das ist mir passiert. Und vorher war es eben oft so, wenn einzelne Frauen heraustraten und gesagt haben, mir ist sexualisierte Gewalt passiert, wie auch immer. Zum Beispiel Johnny Depps Ex-Frau, ich komme leider gerade nicht auf ihren Namen, die rausging und sagte, Johnny Depp schlägt mich. Wo dann etliche Männer gesagt haben, das würde er nie tun und am Ende hat sie seitdem keine Rolle mehr bekommen und wurde als verrückt abgestempelt, das war die danach.
Achso, okay.
Genau, und es ist natürlich schwierig in so einem sensiblen Thema sich alleine hinzustellen zu sagen, da ist was passiert.
Also Sie meinen, diese breite Diskussion wird uns schon weiterbringen?
Ganz genau.
Nicht nur in der Hollywood-Szene, nicht nur in der Filmszene in Deutschland, sondern eben auch im täglichen Leben.
Absolut, genau darum geht es ja. Also genau. Das ist ja das Aufregende an MeToo, oder das Aufregende ist vielleicht die falsche Wortwahl, aber das ist die Chance von MeToo, dass sie eben durch dieses Hashtag auch hierher geholt wurde, dass eben das auch aufgeweicht wurde, dass alle Fälle von sexualisierter Gewalt, dass alle Fälle möglicherweise auch, wie es in der letzten Kolumne in der New York Times hieß oder im letzten Kommentar, auch Bad Sex darunter gehört, weil ich glaube, dass auch da Dinge zu klären sind zwischen den Geschlechtern und auch da wir Sachen besser machen können. Und eben wenn wir diese Beispiele hören, wenn wir diese Diskussionen führen, dann werden wir eben auch uns klarer, glaube ich, über unsere eigene Position.
Mhm. Am Telefon Heike Kersten aus Hamburg, guten Abend.
Ja, guten Abend in die Runde. Ich freue mich, dass ich dabei sein darf. Ich bin ganz empört mal wieder über diesen Beitrag von dem Mann, der meinte, die Frau kann ja ganz einfach Nein sagen, wenn der Regisseur solche Anfälle hat. Das kann sie eben vielleicht nicht, weil sie vielleicht ein Kind zu Hause hat, das ernährt werden will, weil das ihr Job ist, weil das existenziell ist und weil der Regisseur vielleicht ziemlich eitel ist und keine Körbe ab kann und deswegen ganz böse Gerüchte über sie in die Welt setzen wird, wenn sie Nein sagt. Sie kann das nicht einfach so. Das ist, ich bin so wütend darüber, dass ich hier bebend rumsitze, weil ich es einfach nicht fasse, dass das einfach so vereinfacht wird. Es ist nicht so einfach.
Okay, ja, vielen Dank, Heike Kersten aus Hamburg. Ich lese Ihnen mal eine Mail vor und den anderen Hörerinnen und unseren Gästen natürlich auch. Die kommt von Jörg Meyer aus Euthen, die geht jetzt wieder in eine etwas andere Richtung. Viel konzentriert sich, schreibt er, auf Typen wie Harvey Weinstein oder auf Donald Trump, aber dieser Typ Mann fällt ja nicht vom Himmel, er wird gemacht, leider auch von Frauen. Ein Beispiel aus dem Showbusiness, von wo die Diskussion ja ihren Ausgang nahm. Es gab und gibt viele Frauen, die als Fans ihren Stars, zum Beispiel bei den Beatles, Take That oder Justin Bieber, die Höschen auf die Bühne werfen und nach dem Konzert als Groupies vor den Hotelzimmern lauern. Gerade Männer mit Macht, Geld, Starruhm ziehen einen bestimmten Typus Menschen an. Die hoffen, etwas von diesem Glanz oder von dem Geld solcher Herren abzubekommen. Und dass die dann irgendwann größenwahnsinnig werden und meinen, sie könnten alle haben oder zumindest alles kaufen, das ist zwar ein trauriger Irrtum, aber kaum verwunderlich, schreibt Jörg Meyer aus Euthen. Oder glaubt irgendjemand ernsthaft, und jetzt kommt's, Mick Jagger hätte alle die Models abgekriegt, wenn er Stahlarbeiter in Manchester gewesen wäre. Eine Meinung von Jörg Meyer ausäuten. Ich glaube, wir sind immer noch in diesem Zwiespalt, den wir gerade aufgedeckt haben. Und ich möchte das mal ein bisschen runterholen von Cornelia Kober aus Hamburg. Denn Cornelia Kober aus Hamburg fasst, glaube ich, das Thema heute ganz gut zusammen. Sie schreibt, möglicherweise ist es ja hilfreich, die diskutierten Vorfälle mal in 3 Stufen zu unterteilen. Hier ein erster Vorschlag für eine Unterteilung, die sich ja noch verbessert und ergänzt werden kann. Also es gibt erstens schwere Übergriffe, Nötigungen, zum Beispiel die Vorfälle in der Silvesternacht 2015, 2016. Also die sind zumindest in moralischer Hinsicht klare Straftaten und auch darüber hinaus. Klare Grenzverletzung ist der zweite Teil. Sachverhalte, die eindeutig beendet werden müssen und Sanktionen nach sich ziehen müssen. Also in der Regel schwere Straftaten, das ist dann nicht ganz Stufe 1, aber schwere Straftaten müssen natürlich auch sanktioniert werden, sagt sie. Und ich glaube, darüber sind wir uns ja hier in diesem Kreis auch deutlich einig. Und jetzt kommen wir zu dem, was möglicherweise ganz, ganz viele von uns in der Gesellschaft betrifft und wo viele ja vielleicht mittlerweile auch nachdenken und sagen, kann ich überhaupt noch, darf ich überhaupt noch das und jenes sagen? Sie schreibt, unglückliche Bemerkungen, verrutschte Komplimente, Grenzfälle, die Sachebene durchbrechen und angesprochen werden sollten, aber klar nicht Stufe 2 und nicht Stufe 1 sind. Ich hoffe, es besteht eine grundsätzliche Einigung, schreibt sie, bei der Verurteilung von Stufe 1 und 2. Ich glaube, da sind wir uns einig. Wenn ich es richtig einschätze, sehen dies auch die Damen um Katrin Deneuve so. Die Meinung von Cornelia Kober aus Hamburg. Ich würde gerne mit unseren Gästen hier mal sprechen, ob wir das tatsächlich so unterteilen können, dass wir uns einig sind und sagen, es gibt natürlich schwere Straffälle und Straftaten, die keineswegs in irgendeiner Form entschuldbar sind. Aber was ändert sich möglicherweise durch diese Diskussion in unserem täglichen Leben und welche Unsicherheiten entstehen möglicherweise auch dadurch in unserem täglichen Leben. Benjamin Mark als Autor und Spiegel-Online-Redakteur. Haben Sie auch das Gefühl, dass es eine Verunsicherung gibt bei uns Männern, dass wir vielleicht sagen, oh Gott, darf ich das noch sagen? Kann ich das noch sagen? Ist das zu locker? Ist das zu flapsig? Komme ich damit in einen Bereich, in dem ich mich größter Kritik aussetzen muss, obwohl ich eigentlich nur was gesagt habe?
Ich glaube, das ist eigentlich in der Praxis, ich glaube, in der Theorie kann man sich da schnell was aufstauen. Man kann denken, das ist ganz kompliziert. In der Praxis ist es ganz einfach. Man ist respektvoll, man ist freundlich. Es gibt eine ganz schöne Regel, die jemand aufgestellt hat, die The Rock-Regel. The Rock ist ein 2 Meter großer, glatzköpfiger, muskelbepackter Schauspieler. Und die ist recht einfach. Die lautet, sag zu einer Frau einfach alles, was du auch The Rock sagen würdest. Das ist respektvolles Verhalten.
Oh Gott. Das ja, klingt bitte. Wahnsinnig sexy.
Ja, aber
ich möchte ehrlich gesagt nicht wie The Rock angesprochen werden.
Aber die meisten Gespräche, zum Beispiel unseres jetzt auch, sind ja nicht so besonders sexy, sondern wir reden ja auf einer Sachebene und da rede ich sehr gerne mit Ihnen, wie als wären Sie The Rock.
Ehrlich? Sie reden mit mir, als wäre ich ein Mann?
Nein, ich rede mit Ihnen, als wären Sie ein Gesprächspartner oder eine Gesprächspartnerin.
Ich bin eine Frau, Sie reden mit einer Frau.
Das ist habe ich schon gemerkt, okay, und gehört.
Gut, aber wollen Sie tatsächlich, dass Sie immer als Frau angesprochen werden?
Natürlich, ich bin eine Frau, ja, selbstverständlich.
Aber ich möchte das zum Beispiel nicht. Ich möchte als Mensch angesprochen werden und vor allem in beruflichen Kontexten finde ich das sehr irritierend.
Ich muss die Dame jetzt nochmal auseinanderhalten. Also Frau Flassbühler möchte als Frau angesprochen werden.
Ja, ich möchte als Frau angesprochen werden, weil ich eine Frau bin und weil ich kein Problem damit habe, eine Frau zu sein. Im Gegenteil, ich bin stolz darauf. Ich glaube tatsächlich, dass genau das Problem ist, dass
Frauen... Was ist denn eine Frau?
Das wollte ich auch gerade fragen.
Eine Frau...
Was bedeutet das?
Ja, ich kenne den poststrukturalistischen Diskurs. Man kann das alles dekonstruieren. Frauen sind aber Wesen, die sich körperlich von Männern unterscheiden. Gut. Da beißt die Maus keinen Faden ab. Und daraus resultiert eben tatsächlich auch ein anderes in die Welt gestellt sein. Das würde ich tatsächlich als Mutter 2er Kinder so sagen. Das mag jetzt wahnsinnig reaktionär klingen. Wie gesagt, ich bin durch den ganzen poststrukturalistischen Diskurs durchgegangen. Ich finde, es gibt Unterschiede zwischen den Geschlechtern. Und ich glaube, dass genau das doch die große eigentlich Chance ist oder das, wo wir hinkommen müssen, dass sich nämlich 2 verschiedene potente Geschlechter auf Augenhöhe und gleichberechtigt begegnen und nicht 2 Wesen, die irgendwie geschlechtslos sind. Ja? Also man kann doch auch eine Frau und man sollte eine Frau mit Respekt behandeln. Und ich habe übrigens überhaupt nichts dagegen, wenn ich in einer Gesprächsrunde sitze und man diskutiert wirklich auf einem sehr hohen Niveau und dann sagt ein netter Herr neben mir auf eine sehr, sehr nette Art. Und was ich Ihnen noch sagen wollte, Sie haben übrigens ein wirklich schönes Kleid an. Ja, warum denn nicht? Freut mich doch. Tut doch meiner Intelligenz und allem anderen keinen Abbruch.
Es tut mir leid, ich kann Sie jetzt von hier, von Hamburg aus nicht sehen.
Ich habe eine Jeans an, ist nicht so aufregend.
Ich auch.
Kommt auf die Jeans an. Hallo. Ja, Herr Mark, also aus Ihrer Sicht so Komplimente in Ihrem täglichen Leben. Fanden die statt oder also in Ihrem Arbeitsumfeld? Sie haben ja gesagt, also Ihrer Frau machen Sie wahrscheinlich schon auch mal positive Bemerkung. Ich weiß nicht, darf mal Komplimente überhaupt noch sagen?
Ich habe heute gerade, als wir in der Cafeteria waren, einem Kollegen ein Kompliment gemacht für seine karierte Hose. Ich sagte, du siehst aus, als würdest du gerade direkt aus einem britischen Club kommen und zum Golf gehen wollen. Und er sah wirklich verdammt gut aus.
Also Sie machen die Komplimente geschlechtsunabhängig?
Ich weiß nicht. Ich weiß gar nicht, ob es mir öfter auffällt, dass eine Kollegin gut gekleidet ist als ein Mann. Mhm. In diesem Fall war es jetzt ein Mann. Manchmal mache ich auch meiner Chefredakteurin solche Komplimente. Sie hatten
vor wirkliches
Händchen dafür. Nee, gar nicht. Sie hatten wirkliches Händchen dafür, Farben zu kombinieren.
Ah, ja. Ich finde auch im Übrigen Komplimente, die Kleidung betreffend, kommt eben auf den Kontext an.
Genau.
Und es kommt darauf an, wie es gesagt wird. Ich glaube, was ich mich eben irritiert hat, ist, also ich verstehe halt gar nicht, wie ich zum Beispiel in einem beruflichen Kontext, wo ich über Dinge erstmal rede und ich nehme gar nicht wahr so arg, ob ich mit einem Mann oder einer Frau rede und was das, also diese Weltsicht sozusagen ist mir fremd, dass es gibt Situationen, da werde ich als Frau sozusagen angesprochen und in sehr vielen Situationen, eigentlich die meisten in meinem Leben, spielt das jetzt erstmal so für mich gar keine Rolle und ich glaube, ich könnte mir vorstellen sozusagen, dass das auch reinspielt in die verschiedenen Haltungen zu dem Thema, die Frau Flaßpöhler und ich haben, dass wir da auch schon grundsätzlich das verschieden wahrnehmen.
Ja, ich würde einfach sagen, ich gebe ja mein Geschlecht nicht an der Garderobe ab. Ich habe das ja auch im Büro und ja, ich, aber glaube,
was heißt
ich glaube,
denn für
auch,
Sie als Frau angesprochen,
na, ich glaube eben, dass das auch tatsächlich einer intellektuellen Ebene eine Spannung erzeugen kann. Tatsächlich. Ich wollte aber noch mal ganz kurz was sagen angesprochen wurde. Vorhin in diesen ganzen Beiträgen wurde doch ein Thema angesprochen, was ganz wichtig ist in diesem Zusammenhang, nämlich die tiefe Ambivalenz der Sexualität, dass eben es immer Situationen gibt, die nicht ganz klar sind, die nicht ganz eindeutig sind. Und es ist doch auch ganz klar, wenn wir sagen, es hat ja Catherine Deneuve sehr klar gesagt, eine sexuell befreite Gesellschaft impliziert immer auch die Freiheit zur Belästigung. Ja, das hört sich erstmal hart an, das meint aber einfach nur die schlichte Tatsache, dass natürlich jede Verführung, jedes Ansprechen immer misslingen kann, immer umkippen kann in eine Belästigung. Es hängt, wir haben es ja gerade schon gehört, vom Kontext ab, davon ab, wer es sagt, gefällt er mir, hat er ein schönes Gesicht, hat er keins. Das ist immer die Gefahr. Und wenn wir das nicht wollen, wenn wir das nicht in Kauf nehmen, dass es die Möglichkeit gibt, dass wir, ich sag's jetzt so, belästigt werden und ich kann mich dann dagegen wehren, ich habe es ja schon gesagt. Mhm. Wenn wir das nicht akzeptieren, dann werden wir in einer Gesellschaft leben, die sexuell nicht mehr frei ist.
Mhm. Ich glaube, das Gegenteil ist der Fall. Ich glaube tatsächlich, also auch schon in diesem Begriff der Verführung, ne, also wenn man sozusagen an sehr essentialistische Geschlechterrollen glaubt, sage ich jetzt mal, dann hat das vielleicht auch was damit zu tun, dass man eine sehr essentialistische Vorstellung von männlicher, weiblicher Sexualität hat. Und ich bin zum Beispiel der Überzeugung, das sagen auch Studien, dass sich männliche, weibliche Sexualität gar nicht so sehr unterscheidet. Und auch in dem Wort Verführung steckt ja schon eben etwas von Überwältigen drin. Das ist für mich zum Beispiel ein eher altmodischer Begriff. Und für mich gibt es, ich werde nicht verführt, sondern höchstens vielleicht, man verführt sich gegenseitig oder so etwas.
Ja, natürlich. Ich glaube auch nicht, dass jetzt Frau Flaßpöhler das in die andere Richtung gedacht hat, oder?
Naja, ich meine, manchmal ist es doch auch so, da verführt einer den anderen. Also ich würde aber gar nicht unbedingt sagen, dass man aus dem Geschlechterverhältnis die Macht komplett rausstreichen kann, dass es immer auch Gefälle gibt. Die wechseln natürlich. Und übrigens, ich bin keine Essentialistin. Das wollte ich nochmal ganz kurz klarstellen.
Frau Loos, wie stellen Sie sich das denn eigentlich idealerweise vor? Also können Sie sich vorstellen, dass es sozusagen einen spielerischen Umgang zwischen den Geschlechtern gibt, in dem sie sich beide wohlfühlen, in dem sie beide das Gefühl haben, begehrt zu werden, in dem sie beide das Gefühl haben, in ihrer Persönlichkeit wahrgenommen zu werden, auch in ihrem Geschlecht wahrgenommen zu werden und da sozusagen zueinander zu finden. Und da ist dann mal das eine Geschlecht oder der eine Partner, die eine Partnerin etwas dominanter als und mal der andere. Ist das aus Ihrer Sicht überhaupt vorstellbar oder können wir das streichen angesichts dieser tradierten Geschlechtsbilder, die wir haben und die, wenn ich Sie richtig verstanden habe, ja doch in unserer Gesellschaft immer noch in irgendeiner Form verhaftet sind?
Natürlich kann es verschiedene Formen von Dominanz geben. Das Zauberwort lautet ja Konsens. Und das ist ja genau das, was mich interessiert und wo ich eigentlich viel lieber drüber sprechen möchte und wo ich auch denke, dass wir weiterkommen, als wenn wir eben wieder über diese Frage sprechen, ob Frauen sich wehren müssen oder selber schuld sind oder nicht.
Ja.
Mich interessiert eben zu verhandeln. Genau, also wir sehen ja auch das, was wir jetzt so als Grauzonen wahrnehmen. Ich weiß gar nicht, ob das so Grauzonen sind. Ich glaube, diese Grauzonen entstehen, weil da eben eine bestimmte Form von Sprachlosigkeit entsteht. Und es geht ja um Aushandeln. Und diese Idee von Konsens, das ist eigentlich dieses Ja heißt Ja. Momentan sind die Vorschläge dazu, bin ich mir auch immer nicht so sicher, ob ich das sexy finde, also so nach dem Motto, wir schließen vorher einen Vertrag ab oder so. Aber, also wie das jetzt im Zusammenhang mit dem schwedischen Gesetz aufkam, oder ich habe gelesen, es könnte eine App geben, so, ich glaube nicht, dass das der Weg ist, ich glaube eher, das ist so ein bisschen die Hilflosigkeit, die wir momentan haben, weil uns die Sprache fehlt. Und ich finde zum Beispiel, dass es sehr, es gibt eine sehr lange, zum Beispiel sexpositive feministische Tradition, die sich damit ja auch auseinandersetzt. Und ich glaube, dass uns zum Teil einfach die Worte fehlen und dass wir auch philosophischer oder eben viel mehr darüber nachdenken, welche Worte haben wir überhaupt für Sexualität. Ja, weil das ist ja sehr oft eben immer ausgehend von männlicher Aktivität, weiblicher Passivität. Das ist immer alles sehr eindimensional und sehr, sehr, sehr stereotyp. Zum Beispiel jetzt im Missy-Magazin hatten wir eine Autorin, Bini Adamczak, die hat anstelle von dem Begriff Penetration den Begriff Zirklusion vorgeschlagen, ja, also umschließen als etwas Aktives. Solche Sachen, das finde ich spannend.
Ich bitte Sie um eine kurze Antwort auf eine Frage, die aber durchaus sehr weitreichend ist. Haben Sie denn das Gefühl, dass möglicherweise diese MeToo-Debatte, so wichtig sie ja ist in vielerlei Hinsicht, dass die uns in unserer gesellschaftlichen Entwicklung eher wieder erdrückt, weil wir da schon auf besseren Wegen gewesen sind und jetzt plötzlich wieder verunsichert werden, weil dieser spielerische und leichtere Umgang, auch das Miteinander unter den Geschlechtern in den letzten Jahren sich ja, das haben Sie ja am Anfang auch gesagt, durchaus positiv entwickelt hat. Und jetzt wird plötzlich wieder so ein Dämon aufgebaut. Sind wir möglicherweise da jetzt wieder an so einem Stoppschild angekommen, was gar nicht nötig gewesen wäre? Zumindest nicht, was den Teil der Debatte angeht?
Ich hatte den Eindruck eben bisher eher nicht. Also uns vor allem auch, weil eben dieses, also das, was ich wieder, glaube ich, im Gegensatz zu Frau Fleiß-Pöhler als reaktionär empfinde, nämlich eben wieder dieses Rekurrieren auf Frauen müssen sich wehren und so weiter, weil das ja sehr spät diesmal in die Debatte eingeflossen ist. Das ist ja auch gar nicht neu. Also zum Beispiel bin ich verwundert, wenn gesagt wird, dass der Beitrag von Kathrin Deneuve sei neu. Das ist eigentlich, wenn man diesen Debattenzyklen folgt, diese Debatten führen wir seit 40 Jahren. Ja? Und es gibt immer dieses Zyklische, und es gibt eben diese Form von Empörung und Aufschrei und dann kommt eben irgendwann diese Form von Victim Blaming, das erleben wir eben immer wieder und das kam diesmal relativ spät und ich glaube,
darüber sind wir uns einig, dass das nicht geht, das ist völlig klar. Es geht mir jetzt mehr so um den täglichen Umgang, ob wir da vielleicht schon weiter waren und dass diese überdimensionierte Debatte, die da jetzt von Hollywood zum nach Deutschland auch gespielt ist, dass die uns möglicherweise zusätzlich wieder verunsichert in einem Prozess, in dem wir eigentlich schon auf einem guten Weg waren.
Ich kann nicht für alle Menschen hier sprechen, aber ich habe den Eindruck nicht, nein. Okay. Ich führe eigentlich ziemlich gute Gespräche darüber.
Okay, wir haben sehr viele Hörerinnen und Hörer noch, die wollen wir jetzt nochmal hören. Andrea Hansen aus Hamburg, guten Abend.
Ja, guten Abend, ich grüße Sie. Die Diskussion ist jetzt schon ein bisschen weiter vorangeschritten, nachdem ich angerufen hatte. Mir ging es darum, nochmal zu erwähnen, warum erst jetzt. Ich bin 51 Jahre, habe mit 25 meine erste Stelle angetreten als Ärztin in einem großen Hamburger Krankenhaus. Und erst jetzt ist mir klar geworden, was dort eigentlich damals ablief. Mein Ausbilder auf Station war zugleich auch der Personalarzt. Bei dieser Personaluntersuchung war es gang und gäbe, dass man sozusagen überrumpelt hingewiesen wurde, man könne auch gleich die Krebsvorsorge machen. Das hieß bei Frauen Abtasten der weiblichen Brust, bei Männern Abtasten der Hoden. Wenn Sie 25 sind und Ihre erste Stelle antreten, dann haben Sie da zwar ein komisches Gefühl, aber Sie sind nicht in der Machtposition oder in der Traute zu sagen, stopp, hier ist eine Grenzüberschreitung. Und wenn es dann auch Arbeitgeber gibt, die zum Beispiel kein Umkleidezimmer für Personal bereitstellen, sondern dass man sich im Arztzimmer vorm Spind nur durch so eine 30 cm breite Tür verdeckt, bis auf die Unterwäsche auszieht, um sich in seine weißen Klamotten sozusagen einzukleiden. Derjenige Kollege aber daneben sitzt und das Abendblatt angeblich liest. Dann ist einem erst später klar geworden, dass das auch eine Art von Missbrauch ist und eine absolute Grenzüberschreitung. Und das war damals so, wenn dann die Schwestern Auszubildenden von der Personalarztuntersuchung kamen, fast ein Running Gag. Doofer Ausdruck, aber so war es eben. Was hat er denn bei dir abgetastet?
Genau, aber ganz kurz, also Svenja Flassbühler meldet sich hier gerade zu Wort. Ich glaube, manchmal kann man die Stimmen vielleicht jetzt nicht so ganz gut unterscheiden. Die kann man unterscheiden. Das sind natürlich unangenehme Situationen. Das wird ja jeder genau so sehen. Ja? Es sind unangenehme Situationen. Aber was ich jetzt wirklich bezeichnend finde, und das schließt nochmal an Ihre Frage, Herr Kuhn, nämlich ob diese Debatte in irgendeiner Form uns wieder zurückbringt, eigentlich zeitlich gesehen. Es ist doch interessant, dass jetzt genau immer über Fälle geredet werden, die sind 20 Jahre, die sind 30 Jahre. Natürlich war die Welt da noch anders. Ja? Natürlich gab es da eine geringere Sensibilität für bestimmte Schamgrenzen und so weiter. Und indem man jetzt diese Situationen, die natürlich, das will ich ja gar nicht abstreiten, für Sie wirklich unangenehm gewesen, aber indem man die jetzt wieder hervorholt, so als wäre das jetzt eigentlich immer noch so, das finde ich, da wird tatsächlich zeitlich einfach etwas vermischt, wo ich denke, das müssen wir doch auseinanderhalten können. Und übrigens auch noch mal ganz kurz, die Männer, die jetzt wirklich da am Pranger stehen, so die Weinsteins und Brüderlis dieser Welt, die sind alle nicht zufällig von einer ganz bestimmten Generation. Ja? Also das fällt mir zumindest sehr stark auf, wo ich denken würde, natürlich muss man das anprangern, man muss sich wehren. Ja? Wenn mir so ein Mensch da so einen Dirndlspruch reindrücken würde, natürlich will ich mich da wehren, das will ich nicht aushalten. Aber man kann sich vielleicht irgendwo ganz, ganz hinten im Hinterkopf auch sagen.
Aber Sie werden nicht bestreiten, dass die Dame jetzt, Frau Hansen aus Hamburg, wenn sie so etwas erlebt hat im Nachhinein oder damals vielleicht ja auch schon ein gewisses Traumata erlebt hat, weil sie gesagt hat, ja, also das war jetzt etwas Demütigendes, was ich zwar über mich habe ergehen lassen, weil ich den Job haben wollte oder den Job erhalten wollte, und dass das heute nochmal hochkommt, das ist doch eigentlich nachvollziehbar.
Das ist nachvollziehbar.
Aber zwei Dinge dazu. Einmal, ich finde es sehr schwierig, das zu so einer Generationenfrage zu machen und zu sagen, die alten Männer von damals, weil man muss heute, glaube ich, nur einmal in ein Internetforum, in dem viele Jugendliche sich bewegen, gucken, wie da Teenager miteinander umgehen, und man wird sehen, dass das kein Generationenproblem ist. Und das Zweite ist, auch an diesen Fällen, auch an diesen alten Fällen, können wir ja schulen, welches Selbstverständnis, welches Selbstbewusstsein wir heute haben dürfen. Vielleicht auch, was wir schon erreicht haben, aber vielleicht, was da noch möglich ist. Und zu sagen, das ist alt oder das ist ein Problem mit alten Männern, das glaube ich nicht.
Ich würde auch nochmal erwähnen wollen, dass ich das sehr mutig finde, genau, dass Sie diesen Fall mit uns geteilt haben. Ja, weil ich finde eben, das kommt mir auch ein wenig zu kurz, dass es eben eine Form von sich wehren ist, und das ist eigentlich das Austreten aus dieser Form von Opferdasein ist, wenn man sich öffentlich meldet und über diese Fälle spricht, und das erfordert Mut.
Eckhard Rüß aus Hamburg, guten Abend.
Ja, hallo, guten Abend in die Runde. Interessantes Thema. Ich vertrete hier eine vollkommene Gegenposition. Ich würde mich als bekennender Antifeminist bezeichnen, aber jemand, der Frauen sehr gern mag. Das ist ja schon fast verfänglich, wenn man das jetzt hier in dem Zusammenhang so sagt. Aber ich habe mein Leben lang mit Frauen im Büro eng zusammengearbeitet, ohne sie jemals irgendwie auch nur sexistisch oder so etwas anzusprechen oder anzumachen. Deswegen verstehe ich diese Debatte überhaupt nicht. Im Gegenteil, aus meiner Sicht gießt man Öl in das Feuer des Verhältnisses zwischen Mann und Frau, was ich als sehr schlecht im Moment ansehe. Und nochmal zu der Geschichte Harvey Weinstein und Co. Was ich nicht ganz verstehe, ist, die Frauen werden ja zum Teil irgendwie bei dem Sex wohl auch mitgemacht haben. Und ich finde es dann eigentlich total schrecklich, wenn man das macht und danach sozusagen sagt, es war aber nicht schön und ich war dagegen. Das heißt für mich eher, da gibt es wohl eine Art Doppelgefühl.
Da gibt es aber unterschiedliche Schilderungen. Also das müssen wir wirklich sagen. Ich glaube, es war ja auch keiner von uns dabei. Das sind jetzt sehr große Mutmaßungen, die Sie da in den Raum stellen. Und ich glaube an Mutmaßungen
wenn Frauen mitmachen.
Ja, aber also, offensichtlich war ja in dem Fall, wenn ich das richtig gelesen habe, zumindest häufig wirklich auch körperlicher Druck da, körperliche Übergriffe.
Also, da. Das ist total abzulehnen. Also deswegen habe ich das auch extra gesagt. Ja. Also ich arbeite seit Jahrzehnten mit Frauen zusammen, ohne in irgendeiner Form Feminist sein zu müssen, um Frauen höflich, fair, nicht übergriffig und so weiter zu behandeln. Und dann wollte ich noch eine andere Sache. Es gibt ja immer dieses Nein heißt Nein. Das finde ich auch natürlich richtig. Aber man darf nicht vergessen, ich bin selber Mann, heterosexuell übrigens, und habe festgestellt im Laufe meines Liebeslebens, dass Frauen immer wieder zögerlich sind bei dem Thema, wenn es um intime Dinge geht und so weiter. Und da muss der Mann nun mal anscheinend oft auch mal einen Schritt machen. Und häufig habe ich dabei auch erlebt, dass Frauen Nein sagten, obwohl sie am Schluss Ja meinten. Mhm. Oh. Das ist auch altbekannt.
Das ist aber eine sehr persönliche Interpretation jetzt, Herr Rüst.
Ja, genau.
Aber vielen Dank trotzdem.
Aber andere Personen, ja, die so
das finde ich jetzt aber auch mutig, muss ich sagen.
Ja. Eva-Marie Puschke aus Hannover, guten Abend.
Ja, guten Abend. Ich habe lange gewartet. Jetzt sage ich es trotzdem nochmal. Das ist schon so am Anfang der Sendung gewesen. Da haben zwei Stimmen, also die männliche Stimme in ihrem Studio und die weibliche Stimme, haben so gesagt, ich verstehe nicht, dass die Frauen sich dann nicht wehren, dass man sich da nicht dagegen wehren kann, dass es gar nicht so dann so weit dazu kommt, dass sie vergewaltigt werden oder ihnen die Kleidung vom Körper genommen wird.
Das war nicht ich, wenn ich das kurz feststellen darf.
Das war dann ein Hörer, ja. Aber ich glaube...
Das war jemand aus dem Studio und echt? Auch eine Frauenstimme. Dass zum Ausdruck gebracht wurde, ja, warum wehren sich die Frauen denn nicht? Ich finde, wenn man sich so stark wehren muss, dann ist die Übergriffigkeit ja schon passiert.
Klar,
und dann gehören diese Fälle auch genau in diese jetzige Diskussion, die ich übrigens ganz, ganz notwendig finde. Nur manchmal etwas maßlos, weil dieses Thema, glaube ich, so lange schweigend dahin ging und nicht öffentlich gemacht wurde. Deshalb ist es jetzt so überbordend. Und ich finde, ein schöner Flirt, das ist etwas sehr, sehr Schönes. Und irgendwann muss man zu erkennen geben, dass es jetzt genug ist, schon. Aber wenn man sich so stark wehren muss, dann ist es schon viel zu weit gegangen.
Ja, vielen Dank, Frau Puschke. Wir haben noch eine E-Mail bekommen von Anja Rösler aus Stralsund. Die schreibt, ich finde die Debatte gut, damit dieses Thema aus der Tabuzone herauskommt. Doch was ich unglaublich finde und auch in Ihrer Sendung bisher zu kurz kam, unglaublich sind Vorverurteilungen. Ich glaube, das gilt in alle Richtungen. Von daher sollten wir das vielleicht nochmal als Ermahnung auch am Ende der heutigen Sendung mitnehmen. Vorverurteilungen in jegliche Richtung gehen natürlich auch in diesem Thema gar nicht. Trotzdem würde ich gerne von unseren Gästen jetzt nochmal so zum Abschluss der Sendung hören. Was glauben Sie denn, was hat jetzt diese Debatte, nicht nur heute, unsere Stunde hier gebracht? Was wird sie bringen? Wird sie irgendwann wieder verebben und werden viele Themen dann doch wieder in der Versenkung verschwinden? Oder kann uns diese Debatte tatsächlich weiterbringen im Umgang untereinander, unter den Geschlechtern, auch in einem, sagen wir mal, für beide Seiten lustigen Umgang, spaßigen Umgang, romantischen Umgang, liebevollen Umgang, respektvollen Umgang? Sind wir da auf dem Weg, den wir sagen, den kriegen wir hin? Oder?
Also ich glaube, es gibt wirklich zwei Möglichkeiten. Die eine Möglichkeit, in welche Richtung sich das jetzt entwickeln könnte, ist, dass tatsächlich eben der Ruf nach stärkeren Gesetzen, nach einem starken Staat die Folge ist. Das würde ich für fatal halten, weil ich erstens glaube, also weil ich nicht einen Staat will, der sich in die intimsten Dinge einmischt. Zweitens sind auch solche Gesetze wie Jasmins jetzt bei Lichte betrachtet wirklich vollkommener Quatsch, weil niemand ist in intimen Situationen dabei. Es gibt keine dritte Person, es gibt keine Zeugen. Außerdem Yes means Yes. Was heißt das? Sage ich dann vorher, muss ich was unterschreiben? Sage ich dann vorher Ja zum Küssen, zum Oralsex, zur Penetration? Wozu sage ich denn eigentlich Ja? Muss ich das Ja alle 3 Minuten wiederholen? Also alles völlig ungeklärte Fragen. Die andere Entwicklungsmöglichkeit, und die würde ich begrüßen, ist zu sagen, wir müssen nicht sozusagen wir müssen nicht jetzt irgendwie noch für noch größeren staatlichen Schutz sorgen, sondern wir müssen sehen, dass die Individuen, die Frauen, wirklich in die Selbstermächtigung kommen, in die Potenz kommen. Und ich glaube, da komme ich nochmal wieder auch zurück auf dieses althergebrachte Bild von Weiblichkeit, da gibt es noch einiges zu tun, weil ich glaube, da sind wir längst noch nicht.
Die gesellschaftliche Debatte muss weitergehen.
Ja, aber sozusagen vom Individuum her, daher muss die Kraft kommen.
Frau Lohaus, Stefanie Lohaus.
Ja, ich finde das ganz interessant, sehr schwierig.
Ja, ganz
genau,
schwer.
Ich glaube, dass wir in Deutschland schon so eine Art Yes-Means-Yes-Gesetz haben, Frau Flassbühler. Ich bin nicht juristisch komplett wasserfest, aber wir hatten eine
Sexualstrafrechtsreform. Wir haben dieses Yes-Means-Yes-Gesetz jetzt, glaube ich, zu wenig erörtert, um da uns da jetzt noch beziehen zu können.
Ja, genau. Und natürlich kann die Sexualität nicht über Gesetze komplett durchgeregelt werden. Das ist ja klar.
Ja, Benjamin Mark.
Ja, ich finde, dass wir solche Debatten so lange führen sollten, wie sie andauern. Und ich finde es vor allem begrüßenswert, dass diese Debatten immer wieder anbranden, auch in immer kürzeren Abständen, wenn man sieht, Strauss-Kahn, Trump, Aufschrei, jetzt MeToo, eine Debatte, die sehr, sehr lange vorhält. Und ich glaube, wir müssen einfach immer weiter darüber reden. Vielleicht auch weniger verurteilen, weniger zu denken, wir müssen eine Seite wählen, sondern aber einfach mehr sich die Dinge anhören, reflektieren, eine eigene Position dazu finden und eine differenziertere Position.
Thema heute in der Redezeit bei uns bei NDR Info. Nicht mein Feminismus, läuft die MeToo-Debatte aus dem Ruder. Haben wir mit Ihnen diskutiert. Vielen Dank für Ihre Anregungen. Und mit Dr. Svenja Flasspöhler, sie ist Chefredakteurin des Philosophie-Magazins. Aktuelle Ausgabe auch mit einem aktuellen Artikel dazu. Stefanie Lohaus, geschäftsführende Redakteurin von Missy Magazine. Und Benjamin Mark, er ist Autor und Spiegel-Online-Redakteur, hat auch in den vergangenen Monaten sehr viel zum Thema recherchiert und geschrieben. Die Redaktion der Sendung hatte Corinna nicht. Morgen das Thema in der Redezeit: Wildschweine in der Schusslinie. Wie lässt sich die afrikanische Schweinepest aufhalten? Sie können wie immer morgen ab 20.30 Uhr anrufen oder sich ab sofort auch schon im Internet beteiligen unter ndr.de/redezeit. Thema morgen: Wildschweine in der Schusslinie. Wie lässt sich die afrikanische Schweinepest aufhalten? Mein Name ist Andreas Kuhnt. Wir vom Team der heutigen Redezeit wünschen Ihnen jetzt einen angenehmen Abend. Und bei uns gibt es jetzt die nächsten Nachrichten und danach Play Jazz heute mit Thomas Haack.
NDR Info. Wissen, was die Welt bewegt.